Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ein Sauberkeitskult steht im Mittelpunkt des mehrfach ausgezeichneten Spielfilms A Pure Place. Der Regisseur ist gleich unser Gast. Wir beginnen aber mit der Australierin Hazel English und Five and Dime. Auf einer griechischen Insel lebt eine Sekte, die sich dem Kult der Reinheit verschrieben hat. Und während die Erwachsenen sich den schönen Seiten des Gruppenlebens oberhalb hingeben, schuften im Untergrund dieser Insel Kindersklaven und produzieren eine heilige Seife. Das ist das Szenario, das Regisseur Nikias Chrysos in seinem Spielfilm A Pure Place entwirft. Zwei dieser Kindersklaven, das sind das Geschwisterpaar Irina und Paul. Irina wird eines Tages von dem Guru nach oben eingeladen und damit zerbricht etwas zwischen den beiden Weisen.
Er hat mich gefragt, ob ich nach oben kommen möchte.
Er will, dass ich in dem Stück mitspiele.
Aber du hast gesagt, wenn wir nach oben gehen, dann nur zusammen. Das hast du ihm doch hoffentlich gesagt.
Als er vor mir stand, da gab es keine Fragen mehr. Er hat mir keine Wahl gelassen. Er hat gesagt, das sei meine Aufgabe.
Wie kannst du das tun?
Weil ich es satt habe, hier unten zu sein.
Dann hau doch ab!
Ein Ausschnitt aus dem Spielfilm A Pure Place und der Regisseur des Films, Nikias Chrysos, sitzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo.
Was war denn die Initialidee für A Pure Place? Wann begann dieser Film?
Der Film begann schon vor einigen Jahren, sogar vor meinem ersten Film Der Bunker, als ich mich mit meinem Co-Autor Lars Henning Jung auf eine Reise in die Welt der Sekten gemacht habe. Wir fanden das total faszinierend, herauszufinden, was Leute in so kultische Gemeinschaften zieht, was sie da suchen und auch, warum sich solche Gemeinschaften so oft ins Negative gewandt haben, bis hin zu Massenselbstmorden und Missbrauchsfällen. Und so haben wir angefangen zu recherchieren, haben uns verschiedene Gruppen angeschaut, Leute getroffen, die in religiösen oder spirituellen Gemeinschaften unterwegs sind, von Hare Krishnas bis Scientologen, Raelianern, das ist diese UFO-Sekte, haben wir alle möglichen Leute getroffen und uns dann entschieden, daraus eine Geschichte zu entwickeln.
Aber was treibt denn die Menschen in solche Sekten? Das ist ja auch so letztendlich der Kern des Films. Was haben Sie denn herausgefunden bei der Recherche?
Also so ein verbindendes Element war ein Gefühl von Gemeinschaft. Das war so was ganz Wichtiges, einfach gemeinsam etwas zu erleben, gemeinsam etwas zu unternehmen, zu singen. Es gibt ja ganz viele so rituelle Gesänge, Festivitäten, alles, was Menschen verbindet, also ganz viele positive Sachen. Ich war ein paar Tage auf der sogenannten Happiness Workshop der Raelianer. Da gab es zum Beispiel Lach-Yoga, Entspannungsübungen, Meditation und so. Also ganz viele Sachen sind erstmal positiv. Eine andere wichtige Sache ist, glaube ich, dass die Leute ja natürlich auf Sinnsuche sind und das Gefühl haben, da irgendwie Antworten zu finden auf die ganz großen existenziellen Fragen. Und das war ein Faktor. Und dann fand ich einfach spannend, dass diese Sekten ja sowas wie Mikrokosmen sind. Und ich hatte das Gefühl, das hat auch viel damit zu tun, sich sozusagen einfach in andere Identitäten in irgendeiner Form zu begeben. Abseits von der normalen Gesellschaft, durch Kostümierung, durch Feste, durch Musik. Und all diese Faktoren fand ich sehr spannend, auch um daraus einen Film zu entwickeln.
Jetzt müssen wir natürlich über die Sekte, über den Kult des Films sprechen. Der Titel A Pure Place verweist schon darauf, es ist ein Kult der Reinheit, der Sauberkeit. Wir befinden uns auf einer Insel irgendwo in Griechenland, während Kindersklaven eine Art Seife herstellen, quasi im Untergrund dieser Insel, vergnügen sich die Erwachsenen im Kult der Reinheit oberhalb. Und dieser Kult existiert wie eine Sekte, die sich mit Sauberkeit beschäftigt. Ich finde diese Idee der Sauberkeit sehr interessant. Wie haben Sie das entwickelt? Was ist das für ein Kult?
Ja, genau. Also dieser Kult ist basiert sozusagen auf einer Mischung aus griechischen und deutschen Mythen. So. Deswegen haben wir die Geschichte auch in Griechenland angesiedelt. Und die Insel war da erstmal ein schönes Bild für die Isolation so einer Gemeinschaft. Was wir auch spannend fanden, waren Gemeinschaften, die etwas herstellen und verkaufen, die also so einen wirtschaftlichen Aspekt haben. Selbst selbst Colonia Dignidad in Chile haben, glaube ich, Produkte auf dem Markt verkauft, Uriella, irgendwelche esoterischen Artikel und so, und dass es so eine Erdung dieser Sekte gibt. Und die Seife als Kultobjekt fanden wir spannend, weil Reinheits- und Reinlichkeitswaschrituale in ganz vielen Gemeinschaften und Religionen vorgekommen sind. Und das hat so eine merkwürdige Verbindung irgendwie von inneren Zuständen und Äußerlichkeit. Also ich musste auch an so die deutschen Sekundärtugenden denken, wenn man immer sich gut gewaschen hat oder wenn man was Böses gesagt hat, dann muss man sich die mit Seife waschen und so. Und das haben wir so auf die Spitze getrieben. Und wie du schon gesagt hast, ist diese Gesellschaft so in Ober- und Unterwelt eingeteilt. Die Kinder schuften, werden als Dreck bezeichnet von der Oberwelt der Erwachsenen und müssen aber selbst das Kultobjekt herstellen, mit dem dann die Erwachsenen rein werden, um eines Tages so ins Paradies zu gelangen. Und das fand ich auch ein interessantes Bild. Also ich musste an so Sweatshops und auch so Menschen denken, die in iPhone-Fabriken die Handys herstellen, die sie sich selber nie leisten können. Denen aber sozusagen immer versprochen wird, wenn man genug arbeitet, dann kann man es auch eines Tages schaffen, sich solche Luxusartikel zu leisten.
Man sieht jetzt natürlich einen Kult der Reinheit etwas anders, weil wir durch die Pandemie und die AHA-Regeln auch irgendwie getrimmt werden, uns sauber zu halten. Also uns wird ja auch erklärt, wie man richtig Hände waschen muss. Also der Blick verändert sich natürlich auch jetzt auf so eine gewisse Art von Konzeptionalisierung, die anders gedacht war, nicht wahr?
Genau, ja. Also das war natürlich, wir haben den Film vor Corona gedreht. Das hat uns dann eingeholt in gewisser Weise und hat das vielleicht nochmal auf eine andere Weise aktuell gemacht, dieses Bild von einer Gemeinschaft, die sich so von dem Schmutz der Außenwelt, also in diesem Fall ist das dann die große Stadt Athen, die diese Sekte irgendwie als Welt des Schmutzes bezeichnet, von dem sie sich absondert, hat das eben nochmal auf eine andere Weise aktuell gemacht. Und auch als ich überlegt habe, naja, was haben die zum Beispiel, wie klatscht man in so einer Gesellschaft? Ja, wie gibt man Applaus? Und dann haben wir dieses Händereiben uns überlegt und auch da muss ich jetzt dran denken, wie oft man sich jetzt ständig fast kultisch die Hände nach dem Einsprühen der Hände reibt. Und genau, insofern ist das auf jeden Fall jetzt kein direkter Corona-Film, aber hat natürlich nochmal eine andere Zeitlichkeit vielleicht dadurch gewonnen.
Die Hauptfiguren sind ja zwei Kinder, zwei Geschwister, Irina und Paul sind Waisen, sie leben in dieser Gemeinschaft und mit der Zeit gehen beide unterschiedliche Wege, während Irina dann quasi in die Oberwelt eingeführt wird, bleibt Paul in der Unterwelt. Warum war Ihnen wichtig, die zentrale Perspektive, die Sicht der Kinder einzunehmen? Sie hätten ja genauso gut die Erwachsenen oberhalb der Insel als Hauptfiguren etablieren können. Aber mir scheint es schon extrem zu sein, dass wir in diese Gemeinschaft durch die Kinder eingeführt werden und auch dort uns mit ihren Augen umsehen.
Genau, das war sozusagen dieser kindliche Blick. Ich habe auch immer an so Märchen, düstere Märchen gedacht, die Gebrüder Grimm, dann eben auch die griechischen Legenden. Und da fand ich diesen Kinderblick interessant und auch, weil Sekten natürlich die Familienbindung ersetzen durch ihre eigene. Und das konnte man gut an diesem Geschwisterpärchen ausspielen. Irina, die Ältere, wird nach oben eingeladen und ist eigentlich auch so in der Pubertät und hat sozusagen ein ganz anderes Erleben so als ihr kleiner Bruder, der sich plötzlich allein gelassen fühlt, eifersüchtig wird und deswegen auch diese Gruppe in Frage stellt. Und Kinder sind natürlich auch die verwundbarsten vielen Gemeinschaften. Auch hier wie Colonia Dignidad kam es ja dann auch zu Missbrauchsfällen von Kindern. Und darum haben wir sozusagen die Perspektive der Kinder ausgewählt.
Es ist aber kein Kinderfilm. Ich finde, das sollte man schon betonen. Umso intensiver stelle ich mir die Arbeit mit den Jungdarstellerinnen vor.
Ja, war es auch. Wir hatten ein langes Casting, hatten dann auch gerade in den Hauptrollen ein Mädchen, das so kurz über 18 war, auch wenn sie ein jüngeres Mädchen spielt. Also sie war gerade so an dieser Schwelle zwischen oder gerade erwachsen geworden. Das war auch wichtig, weil es natürlich auch Szenen gibt, die etwas unheimlich sind, wo sie auch dem Sektenführer nahe kommt. Und bei dem Jungen, der sehr zentral ist, hatten wir das Glück, das war Greta Bohacek, und bei dem Jungen hatten wir Claude Heinrich, ein sehr erfahrener, trotz seiner, ich glaube, er war damals 11 oder 12, seiner jungen Jahre, ein sehr erfahrener Schauspieler. Das war wirklich ganz erstaunlich, wie präzise er auch spielt. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann haben wir noch sowohl für die anderen Seifenkinder, wie ich sie nenne, griechische und deutsche Jungschauspieler gecastet.
Es ist ja so, dass auch das Thema Sexualität in dem Film immer zentraler wird mit einer Zeit. Und ich habe mich gefragt, Sex gilt ja häufig gerade im religiösen Kontext eher als Verunreinigung, als Unreinheit. Und dennoch ist es ja für Irina ganz bewusst etwas, wonach sie sucht. Und für ihren Bruder ist es etwas, was er sieht. Also auch die Unschuld, das Verlieren der Unschuld durch die Kinderaugen. Wie zentral war Ihnen dieses Thema der Sexualität, oben und unten letztendlich?
Ja, das hat immer mitgeschwungen, auch im Laufe der Entwicklung in unterschiedlicher Intensität. Wir haben uns dann dafür entschieden, dass es sozusagen immer mitschwingt, aber es jetzt nie zum richtigen oder sagen wir mal vollzogenen Missbrauch kommt. Weil wir diese, sag ich mal, ein bisschen auch Stereotypen vermeiden wollten, auch wenn das tatsächlich so die Geschichte gezeigt hat, dass es doch sehr viele Fälle gab, wo sich die Gus auch bei Otto Mühl oder so, der sich dann an die sehr Jungen irgendwie rangemacht hat und natürlich einfach, glaube ich, aus dieser Machtposition, die irgendwann keine Grenzen mehr kennt, speist. So. Trotzdem schwingt das in allem mit. Natürlich auch haben die auch die Waschrituale, was erotisch aufgeladen ist. Ich fand es aber interessanter, das jetzt nicht so explizit darzustellen, sondern eben mit dieser Körperlichkeit zu spielen. Und das schwingt natürlich auch mit. Es hat immer so was leicht Sexuelles, sleazy, so eine Sleaziness, wenn sie auch zu dem Guru kommt. Es wird aber nie so richtig ausgeführt und man weiß auch nicht so richtig, was jetzt die Sexualität dieses Gurus ist. Und das fand ich eigentlich spannend. Meiner Meinung nach hat es natürlich mit Reinigung zu tun. Es wird ja dann auch in der Backstory etwas angedeutet, dass es da so eine Art Traumatisierung durch den Vater, den deutschen Vater, dem Reinlichkeit schon sehr wichtig war, gab, wenn man dieser Erzählung von ihm trauen kann. Und natürlich ist es aber auch was bei ihr mitschwingt, weil sie natürlich in einem Alter ist, wo sie das auch entdecken will. Und das kann sie natürlich in der Welt dieser Kinder nicht mehr. Das ist dann auch Teil der Initiation, wenn sie nach oben kommt. Trotzdem ist das da, bleibt es da etwas Anrüchiges, was zumindest der Guru unterbindet, sobald sie da etwas mit einem der anderen Sektenmitglieder anfängt.
Sie haben ja auch sehr unterschiedliche Bilderwelten gefunden, gemeinsam mit Ihrem Kameramann Yoshi Heimrath. Also mal ist es düster, dann ist es warm, milchig, also sehr griechische Inselhaft letztendlich. Was war die Idee für den Look von A Pure Place? Wie haben Sie den erarbeitet?
Yoshi kenne ich schon eine Weile. Wir hatten aber noch nie davor zusammen gearbeitet. Er hat ja so Filme gemacht wie Berlin Alexanderplatz, aber auch Die Beste aller Welten. Ein Film, der sehr nah aus der Geschichte eines Kindes erzählt, dessen Mutter drogensüchtig ist. Und diese Mischung aus diesen oft sehr stilisierten, klaren Bildern, die er hat, aber auch dann dieser Nähe zu den Kindern, die fand ich spannend, vor allem, weil wir immer viel mit verschiedenen Ebenen arbeiten wollten und ziemlich starken Kontrasten. Es gibt eben die Außenwelt, die Stadt, die wir mit einer Handkamera fast so ein bisschen wie so ein Sozialdrama erzählen, recht nah an den Figuren. Dann gibt es die etwas stilisiertere Welt der Sekte, die sehr hell ist, rein, und die Welt der Kinder, die schmutzig ist, düster. Und dann gibt es die Welt des Theaters, die nochmal so eine eigene Ebene innerhalb dieser Gemeinschaft hat. Und dann nochmal eine Rückblende in Fuß, das ist der Guru in seine Vorgeschichte, die sich dann nochmal fast wie so ein 70er-Jahre-Film anfühlt. Und so haben wir angefangen, für diese verschiedenen Ebenen des Films so Konzepte und kleine Regeln aufzustellen und uns so einen Gesamtlook dann dadurch anzunähern.
Ein Blick in eine eigentümliche Sekte. A Pure Place heißt der Film. Der Regisseur war vorher unser Gast. Nikias Chrysos, vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.
A Pure Place läuft kommenden Donnerstag in den deutschen Kinos an. Die meisten Kriminalfilme wären ohne Zigarettenqualm schwer vorstellbar. Aber dieses endlose Rauchen im Fernsehen, das stieß schon in den USA bereits in den 1970er Jahren auf Zuschauerproteste. Und das folgte dann dazu, dass Serienkommissare wie Kojak vom Zigarillo auf den Lolli umsteigen mussten. In Deutschland dauerte etwas länger, bis dann die TV-Kommissare mit dem Rauchen aufgehört haben. Aber jetzt ist es endgültig vorbei, denn das ZDF möchte von nun an rauchende Kommissare größtenteils vom Bildschirm verbannen. Das Fernsehen will damit, so ist jetzt zu lesen, gesellschaftliches Vorbild sein. Aber ob man damit Erfolg haben wird oder vielleicht sogar das Gegenteil erreicht, darüber wird jetzt diskutiert und Christian Berndt hat die unterschiedlichen Positionen dazu zusammengetragen.
Okay, Jungs, was haben wir?
Don Draper steckt die Zigarette an, dann schaut er, was sich seine jungen Kreativen so ausgedacht haben. Der kettenrauchende Held der US-Serie Mad Men, die von einer Werbeagentur im New York der 60er Jahre erzählt, war eine Stilikone des letzten Jahrzehnts. Wäre eine Figur wie Don Draper in deutschen Serien heute noch möglich? In ZDF-Krimis wie Wilsberg rauchen die Protagonisten nicht mehr.
Natürlich haben die Medien mit dem, was sie zeigen, eine gewisse Vorbildfunktion. Und dann war es ganz klar, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen mussten, mit der Frage, wie wird im Film geraucht.
Allerdings gibt es kein allgemeines Rauchverbot, sagt der Redaktionsleiter für Fernsehfilme und Serien beim ZDF, Matthias Pfeiffer. Und die Zigarettenabstinenz gilt auch nicht generell, sondern
zumindest bei den positiven Protagonisten, also bei Figuren, die zur Identifikation einladen, die man vielleicht auch nachstrebt. Das hat ja dann auch im Film einen werblichen Aspekt.
In Serien mit historischen Stoffen, wo Zigaretten zum Zeitkolorit gehören, rauchen die Protagonisten aber weiter. Der Leiter des Instituts für Therapie und Gesundheitsforschung Kiel, Rainer Hanewinkel, findet das in Ordnung. Trotzdem wünscht er sich auch hier mehr Sensibilität fürs Thema Rauchen.
Ich glaube, die Regisseure und Filmschaffende sollten sich überlegen, brauche ich das Rauchen als Stilmittel oder brauche ich es eben halt nicht? Beispiel, was früher eben halt sehr häufig eben auch porträtiert wurde, die Zigarette danach. Brauche ich das? Ist das überhaupt von Relevanz, ob das nun 1960 oder 2021 eben halt gewesen ist? Und da würde ich sagen, das ist nicht unbedingt erforderlich.
Die Filmschaffenden, so Hanewinkel, sollten sich bewusst sein, welche Nachahmungseffekte das Rauchen hat, vor allem bei Jugendlichen, wie zahlreiche Studien belegen würden.
Wenn man Jugendliche über die Zeit verfolgt, dann sieht man, dass das Sehen von vielen Rauchszenen in Kinofilmen die Wahrscheinlichkeit des Beginns des Rauchens im Jugendalter verdoppelt.
Am meisten stört Hanewinkel die starke Präsenz des Rauchens im deutschen Kinderfilm. Das könne man an den Nominierungen für den Deutschen Kinderfilmpreis der letzten 5 Jahre ablesen.
Von diesen 23 Filmen wurde in 22 Filmen geraucht. Das heißt, nur ein einziger Film war rauchfrei. Das scheint mir doch ein ganz großes Problem zu sein.
Skeptisch sieht die Verbannung rauchender Kommissare aus ZDF-Krimiserien dagegen der Medienwissenschaftler Gerd Hallenberger.
Rauchen ist nun mal, auch wenn das nicht gerade schön ist, eine weiterhin existente, nicht ganz unwichtige kulturelle Praxis. Und was vielleicht noch etwas wichtiger ist, sie hat auch eine Semantik. In dem Sinne, dass Rauchen immer etwas bedeutet. Und da, wo Rauchen etwas bedeutet, kann es eben genau für Filmproduktionen durchaus relevant werden.
Sinnvoller als das Rauchen aus Serien zu verbannen, fände Hallenberger eine dramaturgische Behandlung des Themas.
Es gab mal eine Krimiserie, die hieß Einsatz in Manhattan, auch später bekannt als Kojak, wo die Hauptperson ständig an einem Zigarillo am Rauchen war und irgendwann wurde der Zigarillo ersetzt durch Lollis.
Denn bereits in den 70er Jahren gab es in den USA Zuschauerbeschwerden, weil Kojak zu viel rauchen würde.
Bei Kojak wurde das Ganze in der Serie auch durchaus eingebaut und kommentiert. Warum raucht er nicht mehr?
Bitte nicht, Lieutenant.
Oh, entschuldige.
So könnte sich Hallenberger auch einen Umgang im deutschen Fernsehen mit dem Rauchen vorstellen. Matthias Pfeiffer vom ZDF sieht das nicht viel anders.
Das kann man machen. Beispiel, wir haben eine Kommissarfigur, wo uns auffällt, warum raucht der? Warum raucht der so viel? Vielleicht erzählt man dann 2 Folgen später, der gewöhnt sich das Rauchen ab und erzählt auch, wie schwer es ihm fällt und kann daraus noch eine Geschichte machen.
Und einig sind sich Pfeiffer und Hallenberger auch darin, dass die Entscheidung, vor allem positive Protagonisten als Nichtraucher zu präsentieren, problematisch ist.
Alle Figuren, gerade auch in solchen aufwendigen US-Produktionen neuerer Zeit, sind in der Regel gebrochene Figuren. Das heißt, diese klassische Geschichte, da tut jemand etwas im Fernsehen, der ist positiv und dann wirkt das als Vorbild, greift zu kurz.
Deswegen sei der Kontext, in dem die Figuren auftauchen, so wichtig. Das gilt, meint Hallenberger, auch für Darstellungen von Gewalt. Zum Beispiel hat die südkoreanische Serie Squid Game Diskussionen ausgelöst, weil Gewaltszenen daraus auf Schulhöfen nachgespielt werden. Für Hallenberger ist dabei aber gar nicht die Serie das Problem.
Viele Kinder sehen das Ganze ja nicht als Serie, also kennen auch den ganzen narrativen Rahmen, die erzählte Geschichte gar nicht, sondern nur einzelne Szenen aus TikTok-Videos.
Deshalb würde es wenig bringen, den Kindern Serien zu verbieten. Stattdessen wäre wichtiger, den Kontext zu erklären, der im Fall von Squid Game einen gesellschaftskritischen Hintergrund hat. Und das, so Hallenberger, sollte man mit dem Rauchen im Film genauso handhaben, solange es eben wie Gewalt noch gesellschaftliche Realität ist.
Christian Berndt berichtete über zukünftig auch rauchfreie deutsche Krimiserien. Wir geben gleich ab an die 15 Uhr Nachrichten. Danach gibt es wieder eine Stunde Vollbild. Dann hören wir einen Bericht vom 70. Filmfestival Mannheim-Heidelberg und wir widmen uns filmischen Versionen von Napoleon Bonaparte. Bis dahin noch die britische Band Teleman mit Sweet Morning.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
70 Jahre alt ist das Filmfestival Mannheim-Heidelberg dieses Jahr geworden und wir hören uns gleich an, was man sich vor Ort zum Jubiläum alles ausgedacht hat. Wir beginnen diese Stunde aber mit Nate James und The Message. Letztes Jahr, da fiel noch das renommierte Filmfestival in Mannheim-Heidelberg eine Woche vor Beginn pandemiebedingt aus. So konnte die neue Festivalleitung um Festivaldirektor Sascha Keilholz und neuen Programmchef Frederik Jäger erst in ihrem zweiten Jahr zum Jubiläum erstmalig ein Präsenzfestival veranstalten. Gleichzeitig kann man noch bis morgen viele der gezeigten Filme im Stream sehen, ohne direkt vor Ort zu sein. Über die aktuelle Ausgabe spreche ich jetzt live mit Jörg Taschmann, der für uns vor Ort ist und das Festivalgeschehen beobachtet. Hallo Jörg.
Hallo Patrick.
Die Preise sind ja bereits Donnerstag vergeben worden des Festivals, aber offiziell endet das Festival erst morgen mit dem 50. Film von Claude Lelouch. Auf den Regisseur, aber auch auf den Film werden wir noch später ausführlicher eingehen. Gewonnen hat ein italienischer Film Il Buco. Ist das deiner Meinung nach eine gute Wahl?
Ich finde durchaus, weil man in diesem Film ganz unterschiedliche Richtungen festmachen kann, die versucht worden sind, hier zu zeigen. Einerseits ein etwas junges, auch radikaleres Kino, das auch mit traditionellen Erzählmustern bricht. Und dann eben auch traditionelleres Erzählkino. Dazu würde ich jetzt mal einfach Il Buco zählen. Das ist so ein Hybridfilm aus Spielfilm und dokumentarisch wirkenden Aufnahmen. Es geht um eine Höhlenexpedition, die 1961 in Kalabrien stattgefunden hat. Was mir daran gefallen hat, waren diese ruhigen Einstellungen, diese Totalen der Landschaft. Das war entschleunigtes Kino, was eben auf der großen Leinwand, da nimmt man sich die Zeit und auch die Ruhe, um so ein Werk zu genießen.
Il Buco wurde ja auch schon in Venedig ausgezeichnet. Es gab auch noch den sogenannten Rainer-Werner-Fassbinder-Preis, den das Festival verliehen hat. Ausgezeichnet wurde der französische Film Rien à foutre, der wiederum in Cannes gezeigt worden ist, in der sehr renommierten Reihe Semaine de la Critique. Jörg, geht denn der Plan auf, das Festival in Mannheim-Heidelberg verstärkt zum Nachspielfestival zu machen?
Ja, das ist immer so eine Kritik, die kommt dann sehr schnell so aus der Filmbranche von Leuten, die dann auch wirklich überall hinreisen. Ich denke, dem Publikum ist sowas recht egal. Die wollen einfach neue, frische Filme sehen, die sie sonst nicht sehen können. Und Rien à foutre, der auf Englisch übrigens Zero Fucks Given heißt, ist ein Film, der passt ganz gut in dieses Gesamtkonzept, finde ich. Und das war ja ein Film, der lief in einer Nebensektion in Cannes und da geht dann so ein Film einfach auch unter und kann dann in Mannheim beispielsweise neu entdeckt, auch neu konzeptualisiert werden. Und das ist ein Film, da geht es um eine junge Frau, die bei einer Billig-Airline arbeitet und sie lässt sich ausbeuten an Streiks, will sie sich nicht beteiligen, aber nach dem Job will sie dann einfach feiern, tanzen, schnellen Sex über Tinder haben. Und das ist ein Film, der auch die Prekarität junger Leute thematisiert, denen irgendwie Feiern mehr bedeutet, als sich politisch irgendwie zu engagieren. Ich fand, der Film fing sehr stark an. Das lag auch an Adele Exarchopoulos, die wir aus Blau ist eine warme Farbe kennen, die wirklich brillant ist in dieser Rolle, der etwas schnödrigen jungen Frau. Aber gegen Ende verliert der Film etwas an Kraft. Das liegt ein bisschen auch daran, Filme müssen nicht immer gleich 2 Stunden lang sein. Aber es ist ein Film, der eine gewisse Kraft hat. Insofern ist dieser Rainer-Werner-Fassbinder-Award wirklich auch berechtigt. Allerdings nicht unbedingt fürs beste Drehbuch, finde ich.
Jörg, ich habe heute Abend etwas Zeit und ich habe ja schon gesagt, man kann einige Filme des Festivals ja bis morgen noch streamen. Was sollte ich mir denn ansehen?
Dann würde ich dir wirklich The Sleeping Negro von Skinner Myers empfehlen. Der ist nur 72 Minuten kurz und erzählt die Geschichte eines jungen afroamerikanischen Mannes, der in einer Sinneskrise ist und so mit einer Dauerwut ausgestattet. Das ist sein Geburtstag. Er wird vom Chef, obwohl er gar nicht arbeiten muss, eingeladen. Der schenkt ihm ein Buch mit einer Widmung von James Baldwin. Aber dann soll er einen Betrug begehen, um seine Karriere sozusagen zu fördern. Am selben Tag hat er noch Streit mit seinem ehemaligen besten Freund, den er 5 Jahre lang nicht gesehen hat. Und der ist Republikaner geworden, born again Christian. Er schmeißt ihn dann einfach raus. Und er soll die Eltern seiner weißen Verlobten nun endlich kennenlernen, die extra kommt, die ihm ein weißes Hemd gekauft hat. Und das eskaliert aber dabei, dass sie sich wirklich streiten die ganze Zeit, auch weil er sich als Schwarzer von ihr nicht genug verstanden fühlt. Und das endet dann wirklich in so wüsten Beschimpfungen, dass auch sie plötzlich ganz rassistische Klischees bedient. Das ist ein Film, finde ich, der sagt sehr viel über Amerika heute aus, sehr viel darüber, dass man nicht mehr miteinander reden kann, nicht mehr miteinander kommunizieren kann. Ein ambitioniertes Werk, ein bisschen sperrig und übrigens shot on Kodak, also noch auf Film gedreht.
Das Festival in Mannheim-Heidelberg, das möchte auch durch Retrospektiven die Filmgeschichte ehren. Welche Werke von welchen Filmemacherinnen rückten denn da dieses Jahr in den Fokus?
Man zeigt so ein bisschen ein Best-of aus den Jahren eben auch, schmückt sich natürlich mit Erfolgen aus den 60er Jahren, zum Beispiel Diamanten der Nacht von Jan Niemetz, ein Film, der 1964 hier einen großen Preis gewann, ein Schlüsselwerk der tschechischen Neuen Welle ist. Da geht es um zwei Jungs, denen es gelingt, auf einen Vernichtungszug nach Auschwitz von dem Zug zu springen, und sie irren dann durch einen Wald, wie gesagt, schwarz-weiß, 4:3, haben zwischendurch immer Visionen und Träume. Ein sehr bildstarkes Werk, kann man übrigens auch online sehen. Es wird auch ein Film von Vera Chitilova gezeigt, aber eben auch andere Filme, die hier sich einen Namen gemacht haben. Ich kam gerade aus dem Kino, ein Film, Flucht aus Marseille heißt der. Das ist so ein deutscher Film von 1977, so ein langer, fast 3,5 Stunden langes Werk, wo es eben um Anna Segers, um Transit geht, und das wird teilweise von Schauspielern wie Rüdiger Vogler nachgesprochen. Es gibt Bilder, Archivbilder, wenn Hitler beispielsweise in Paris einmarschiert mit Albert Speer. Ein hochinteressanter Film, der ein bisschen gealtert ist, wie ich finde. Heute dreht man so irgendwo nicht mehr. Aber auch das macht ja eine Retrospektive aus.
Die Hommage wurde dem französischen Regisseur Claude Lelouch gewidmet, der auch vor Ort war. Das ist ja so das ungeliebte Stiefkind irgendwie auch der Filmkritik, aber auch der Nouvelle Vague. Ist diese Hommage vielleicht auch ein Versuch einer Wiedergutmachung?
Also was ich gut daran finde, ist, dass ich eben, habe ja ein paar Filme erwähnt, die mehr so in das Avantgarde-Kino vielleicht gehören der heutigen Zeit oder eben klassisches Arthouse-Kino sind. Das ist ja nun Claude Lelouch alles nicht. Der macht eigentlich wirklich großes Mainstream-Kino, aber er ist auch ein Autorenfilmer, das darf man nicht vergessen. Sein bekanntester Film ist nach wie vor ein Mann und eine Frau, Un homme et une femme, dafür hat er einen Oscar bekommen, und er liebt das Kino, und das hat er mir auch gestern im Interview eigentlich sehr schön erzählt.
Je suis né avant la guerre, j'ai vécu la guerre, j'ai connu l'après-guerre.
Ich bin vor dem Krieg geboren, habe den Krieg und die Nachkriegszeit erlebt. Während des Krieges versteckte mich meine Mutter in Kinosälen. So verliebte ich mich in das Kino, das mir auch das Leben gerettet hat. Und ich empfand das Kino als einen magischen Ort. Das schönste Land der Welt war für mich der Kinosaal. Ich verliebte mich in die Leute auf der Leinwand. Sie waren wie die Menschen auf der Straße, nur besser, schöner, mutiger. Das Kino brachte mich zum Träumen. Und weil man nie an einer Overdosis an Träumen sterben kann, wollte ich mehr träumen als alles andere. Ja, ich finde es eigentlich sehr schön. Man kann nicht an einer Overdosis von Träumen sterben. Und das zeigt, dass natürlich Claude Lelouch eine Liebe zum Kino auszeichnet. Und dieses autobiografische Element, warum er von der Mutter in den Kinosälen versteckt wurde, hängt einfach damit zusammen, dass sein Vater Jude war. Seine Mutter hat wegen dieser Heirat sich auch als Jude naturalisieren lassen. Und sein Leben war in der Tat bedroht. Und ich finde, man muss bei Claude Lelouch, der hat 50 Filme gedreht. Natürlich ist da nicht alles besonders gelungen. Aber er hat ein Platz im Kino. Man kann das mögen oder nicht, aber ich finde es schön, dass man einem eben auch dieses Kino zeigt, auch dieses Kino würdigt, und auch ein Film wie Ein Mann und eine Frau nochmal wiederzusehen, der hier gestern vor ziemlich gut besuchten, weit über 100 Leuten lief, eines der bestbesuchtesten Filme war, trotz der pandemischen Lage. Oder auch ein Film wie Les Uns et les Autres, ein großes Epos. Das war einer der ersten Filme, die ich damals von ihm gesehen habe als Jugendlicher. Über seinen neuen Film, der hier die internationale Premiere hat, L'amour c'est mieux que la vie, die Liebe ist besser als das Leben, will ich hier lieber schweigen, weil der gehört nun nicht zu seinen stärksten Werken.
Jörg Taschmann berichtete von der Jubiläumsausgabe des 70. Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg. Bei uns im Deutschlandfunk Kultur geht es jetzt weiter mit der deutschen Indie-Band A Tale of Golden Keys. Beheimatet ist die Band im fränkischen Eckersmühl bei Roth. Hier sind sie mit Whirling. Und es ist eine Weltpremiere, denn der Wicked Vision Verleih hat Liliana Cavanis berüchtigten Spielfilm Der Nachtportier zum ersten Mal in einer Ultra-HD-Version auf Blu-ray herausgebracht. Mit einer ganzen Menge an Bonusmaterial, das den sogenannten Skandalfilm von 1974 mit Charlotte Rampling und Dirk Bogarde in den Hauptrollen nochmal neu einordnet und analysiert. Neben den Interviews gibt es dafür ein ausführliches Booklet und weitere Gespräche und Dokumentationen, die die Wirkung und Entstehung des Films vertiefen. Kuratiert hat das Ganze Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger, mit dem ich vor der Sendung sprechen konnte. Hallo.
Hallo.
Bevor wir in Rezeption und Interpretation des Films eintauchen, sollten wir vielleicht ganz basal zusammenfassen, was für eine Geschichte erzählt der Nachtportier.
Der Nachtportier ist die Geschichte eines Amour Fou, einer unlebbaren Liebe gewissermaßen. Im Nachkriegs-Wien in den 50er Jahren begegnet eine Frau im Nachtportier eines Hotels ihrem ehemaligen Peiniger aus dem Konzentrationslager. Also er ist ein SS-Mann, der dort eine Schattenexistenz führt nach dem Krieg, und sie ist inzwischen die Ehefrau eines erfolgreichen Dirigenten, und in diesem Hotel beginnt sie, den Kontakt wieder aufzunehmen und quasi zum Teil unter umgekehrten Vorzeichen diese bizarre erotische Obsession wieder aufzunehmen, die einst in dem nationalsozialistischen Zwangssystem begann.
Schon bei der Uraufführung löste der Film einen Skandal aus, er wurde konfisziert. Womit hat denn diese Geschichte einer Amour Fou zwischen einem Nazi-Wärter und seinem ehemaligen KZ-Häftling damals eigentlich die Gemüter erregt?
Interessanterweise war das in Italien, wo der Skandal zunächst einsetzte, zurückzuführen auf die Sexszenen des Films, die aus heutiger Sicht nicht sehr freizügig sind allerdings. Es ging aber darum, dass hier eine Frau die Initiative zum Sex ergreift, was als obszön gewertet wurde. Also ein sehr unzeitgemäßes Argument in Italien damals. Und der Film wurde, wie das oft so war zu dieser Zeit, dann kurzfristig erstmal verboten und dann aber nach Protest der von Filmschaffenden und der Regisseurin wieder freigegeben. Also es ist eigentlich so ein bisschen ein Sturm im Wasserglas gewesen. Was erstaunt ist, dass gerade diese politische Sprengkraft des Films und der historische Aspekt nicht Teil dieses Skandals damals waren.
War das denn ein Teil der internationalen Rezeption des Films?
Man muss sagen, dass der Film in einer Tendenz entstanden ist, als mehrere linksintellektuelle Regisseure und Regisseurinnen auch in Italien sich des Nationalsozialismus annahmen. Visconti mit Die Verdammten, Lina Wertmüller mit Sieben Schönheiten und Pier Paolo Pasolini dann mit Die 120 Tage von Sodom und indirekt auch Bertolucci mit dem Film Der große Irrtum, der aber im italienischen Faschismus spielt. Und da gibt es immer eine Verquickung von sexuellen Begehren, Fetischismus und Nationalsozialismus. Und diese spezifische Tendenz, die so zwischen 69 und 75 offensichtlich war. Da war der Nachtportier ein Schlüsselfilm, kann man sagen. Insofern wurde er international auch in diesem Kontext diskutiert, und in Deutschland spielte natürlich das Sexualpolitische dabei eine sehr große Rolle. Man muss allerdings sagen, dass der Film jetzt kein großer Erfolg war. Er wurde eher in Feuilletons diskutiert, und das dürfte auch international diese Tendenz gewesen sein.
Das prangern Sie ja auch im Booklet an, dass man die Doppelbödigkeit des Films gar nicht wahrgenommen hat. Das versuchen Sie ja dann sehr interessant, indem Sie den Nachtportier über Nietzsche lesen, was recht komplex ist. Was ist Ihr Gedanke dahinter?
Es gibt mehrere Ebenen, auf denen dieser sehr vielschichtige Film lesbar ist. Die eine Ebene ist zweifellos das Psychoanalytische, denn er spielt in Wien, und der Nachtportier ist natürlich auch ein entsprechender Titel, was das betrifft, also der Hüter des Schlüssels zur Nacht, zum Abgrund. Und das wäre schon auch der Hinweis auf den nietzscheanischen Abgrund, also die philosophische Lesart. Der Film erzählt von einer Wiederkehr des Gleichen unter neuen Vorzeichen, die eine neue Chance bieten kann, und natürlich auch von der Todesnähe der unbedingten Liebe, also alles, alle Lust will Ewigkeit und so weiter. Alles Elemente, die Cavani sehr bewusst gewesen sein müssen, denn sie hat direkt im Anschluss den Film Jenseits von Gut und Böse gedreht über Nietzsche und Lou Salome. Also das ist mit Sicherheit wichtig für das Drehbuch des Films auch schon gewesen. Und dann gibt es natürlich die politische Lesart, denn der Film geht auch um das Nachleben des Dritten Reiches durch die Leute, die überlebt haben und dann verdeckt in Deutschland und Österreich anderen bürgerlichen Berufen nachgingen. Und auch das ist in diesem Film präsent.
Es gibt auf dem Bonusmaterial ein Gespräch von Ihnen mit der Regisseurin Monika Treut, die durchaus als Wegbereiterin des Queer Cinema gelten kann, zumindest in Deutschland. Wie hoch ist denn das transgressive Potenzial von Der Nachtportier?
Ich denke, zu der Zeit, als der Film herauskam, wurde er eher so als ein sadomasochistisches Melodram gelesen und passte dann auch in so eine Reihe mit Der letzte Tango in Paris von Bertolucci und solchen Filmen. Heute wird das, denke ich, etwas anders gesehen, denn es ist mittlerweile offensichtlich und auch bekannt, dass Liliana Cavani eine lesbische Regisseurin ist, dass Dirk Bogarde eine Ikone der Schwulenbewegung ist als Schauspieler, also als geouteter Schauspieler später dann, auch durch seine Autobiografie, wo er ausführlich auf den Film eingeht. Und ich denke auch Charlotte Rampling ist eine sehr spezielle Darstellerin, die so dieses androgyne Körperideal, das man aus den 60er Jahren, sie war ja Model in der Zeit in England auch, also wo auch Twiggy bekannt war und so weiter, das sind alles Aspekte, die dem Film eine queere Rezeption garantieren. Und dann natürlich auch diese Bezüge zu Fetischismus, devianter Sexualität, Sadomasochismus, die hier eine ganz wichtige Rolle spielen. Der Grund, warum ich mit Monika Treu darüber sprach, ist, dass sie in gewisser Weise auch als Zeitzeugin ja im Kino damals miterlebt hat und diese Diskussionen etwas reflektieren konnte aus ihrer Sicht als Künstlerin, Filmemacherin selbst.
Regisseurin Liliana Cavani wird ja vor allem mit Der Nachtportier in Verbindung gebracht, aber man kann in dem Booklet der Blu-ray ganz genau lesen, wie sie ihr Gesamtwerk neu versuchen zu ordnen. Für was für ein Kino steht denn diese Regisseurin?
Ich denke, sie wurde zunächst als eine Regisseurin eines Kinos der Transgression, der Grenzüberschreitung, der Tabubrüche gesehen. Also sie hat I Cannibali, also ein Film, in der Kannibalismus in dystopischem Kontext thematisiert, gedreht. Sie hat diesen sexualisierten Nietzsche-Film gemacht, Jenseits von Gut und Böse. Und sie hat den Roman Die Haut von Curzio Malaparte verfilmt. Alles im Grunde Filme, die sehr stark auch durchaus mal mit pornografischen Elementen stellenweise arbeiten und eben immer so dieses Skandalpotenzial hatten. Was man bei ihr aber nicht vergessen darf, sie hat sich mehrfach mit Franz von Assisi beschäftigt, unter anderem in dem Film mit Mickey Rourke, den sie gedreht hat. Und sie hat sich mit Galileo beschäftigt. Sie ist also nicht nur politisch kommunistisch orientiert, sondern auch stark an Persönlichkeiten der Aufklärung. Und dann, und das ist fast ein Widerspruch, wiederum an Mystikern wie Franz von Assisi oder Milarepa, einem buddhistisch orientierten Film. Also im Grunde ist sie eine extrem vielschichtige Künstlerin. Nicht alle ihre Filme sind auf dem gleichen Level gelungen, möglicherweise. Aber man kann sie tatsächlich mit Gewinn neu entdecken.
Sagt Markus Stiegelegger. Ich sprach mit ihm über Der Nachtportier von Liliana Cavani, die man jetzt wiederentdecken kann oder neu entdecken kann auf einer üppigen 4K UHD Blu-ray Version, erschienen bei Wicked Vision. Vielen Dank.
Sehr gerne. Tschüss.
Bei den internationalen Hofer Filmtagen gewann dieses Jahr das Debüt Das schwarze Quadrat von Regisseur Peter Meister ganz überraschend den Förderpreis Neues deutsches Kino für den besten Film. Es ist eine schlitzohrige Gaunerkomödie, in der zwei Diebe das berühmte schwarze Quadrat von Kasimir Malevich klauen und mit diesem Gemälde dann auf ein Kreuzfahrtschiff fliehen. Dort werden die beiden sofort als Elvis und David Bowie-Imitatoren verwechselt, was eine ganze Reihe an kuriosen Ereignissen auslöst.
Also Sie sind dann David Bowie. Hm? Und Sie sind Elvis. Hm? Wenn man die Stars ungeschminkt sieht, sehen sie auch immer scheiße aus. Hier sind unsere... Oh Gott, haben Sie sich verletzt?
Oh, nur ein Kratzer.
Gott sei Dank. Und hier haben wir Timetables. Heute haben Sie noch frei. Morgen 10.30 Uhr, Fotowandtermin an Deck 4. 16 Uhr Fotowand an Deck 1. Die erste Show ist am 23. 22 Uhr in Saal 3. Ab dann zweimal täglich, 18 und 22 Uhr. Nach den Vorstellungen immer schön und das Volk mischen. Generell gilt, machen Sie die Leute, vor allem die Damen, glücklich.
Ein Ausschnitt aus Das schwarze Quadrat. Und vor der Sendung konnte ich mit dem Regisseur des Films, Peter Meister, sprechen. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Welcher Kunstraub war denn der Ausgangspunkt für Ihren Debütfilm, beziehungsweise war denn der Initiationspunkt für Das schwarze Quadrat überhaupt ein realer Kunstraub?
Nein, der Initiationspunkt war eigentlich kein realer Kunstraub. Es ging eigentlich mehr darum, etwas zu finden, was eben meine zwei Ganoven auf einem Kreuzfahrtschiff abgeben müssen. Es musste eben etwas von besonderer kunsthistorischer Sprengkraft sein, was sie da mitnehmen.
Also war die Grundidee des Films aber schon, eine Ganoven-Komödie zu inszenieren. Das Kunstsetting kam dann später.
Genau, es war eigentlich also eine Ganoven-Geschichte und auf jeden Fall eben auch kammerspielig auf einem eher begrenzten Mikrokosmos zu sein, das war mir wichtig. Und wenn man darüber nachdenkt, dann gibt es eigentlich gar nicht mehr so viele Orte auf dieser Welt, wo man das herstellen kann. Eben eine Insel vielleicht oder ein Schiff. Ansonsten würde ich sagen, kommt man eigentlich von überall auch wieder weg. Nur von einem Kreuzfahrtschiff eben nicht.
Jetzt haben Sie sich dennoch auch für den Titel des Films ganz konkret für ein sehr bekanntes Kunstwerk entschieden, der Schwarze Quadrat von Kasimir Malevich. Warum ist gerade das Kunstwerk, das Objekt der Begierde Ihres Films?
Eigentlich aus zweierlei, beziehungsweise dreierlei Gründen, die zum einen erstmal ganz rein praktisch, drehbuchtechnisch. Es musste ein Kunstwerk sein, das sich halbwegs glaubhaft auch wieder fälschen lässt. Das wäre mit einem 4 Meter mal 4 Meter Rembrandt irgendwie schwieriger gewesen. Dann muss es natürlich, es geht darum, dass die Hauptfigur ist eigentlich ein frustrierter Künstler, der in Wirklichkeit aber die Kunst sehr liebt. Und deswegen muss es auch irgendwie ein Kunstwerk von besonderer Bedeutung sein. Und das Schwarze Quadrat von Malevich hat auf jeden Fall wirklich eine, ja, in der Kunstgeschichte nimmt es da einen sehr einzigartigen Raum ein. Das heißt, ich musste etwas der Figur geben, was sie auch wirklich lieben kann. Und drittens gab es noch als Faktor den monetären Wert. Also das Schwarze Quadrat von Malevich wird so auf so 60 Millionen Dollar beziffert. Das muss natürlich auch noch irgendwie, ja, großen Wert hat.
Der Film spielt ja, Sie haben es ja schon erwähnt, auf einem Kreuzfahrtschiff, aber so wie Sie dieses Schiff zeigen, ist das ein ziemlich unglamouröser Ort. Also die Abendveranstaltungen finden in der Atmosphäre so einer Eckkneipe statt, hatte ich das Gefühl. Also Sie lassen da kein gutes Haar an diesem Milieu der Kreuzfahrtschiffe.
Ja, ich denke auch, dass man jetzt im Jahr 2021, also die Kreuzfahrt an sich, aus ökologischer Sicht ja wirklich sehr, sehr kritisch zu betrachten ist. Und mir war es aber jetzt unabhängig eigentlich auch von die, also es ging jetzt auch trotzdem nicht darum, eigentlich einen Film zu machen, der, also dieses Kreuzfahrtschiff muss einfach ein dystopischer Ort sein. Es musste düster sein. Ich hatte irgendwie im Kopf lange dunkle Gänge, die relativ leer sind. Es sollte eigentlich so ein dystopisches Labyrinth sein, in dem sich meine Figuren im Kampf um das Schwarze Quadrat dann irgendwie zurechtfinden.
Wie sahen denn dahingehend die Dreharbeiten aus? Haben Sie auf einem echten Schiff gedreht oder mussten Sie da improvisieren?
Also wir haben auch 2 Tage auf einem echten Schiff gedreht, auf einer Fähre allerdings. Und ansonsten ist das eigentlich alles Studiobau, bis wir haben in einem Hotel gedreht, in einer dann für diese Schaubühne, in einem Theater. Aber ja, auf dem Schiff waren wir nur für die Außenshots.
Sie gelten ja als Autodidakt, also als Autodidakt-Regisseur, weil Sie keine Filmhochschule besucht haben. Empfinden Sie das als Vorteil oder als Last, wenn Sie dann zum Beispiel mit Leuten wie Sandra Hüller oder Bernhard Schütz arbeiten?
Das kann ich jetzt schwer einschätzen. Muss ich kurz drüber nachdenken. Ein Vorteil ist es sicherlich nicht. Ist es ein Nachteil, ist auch die Frage. Ich hatte den Eindruck, dass Schauspieler, auch jetzt jemand wie Sandra Hüller oder Bernhard Schütz, einfach rein auf Basis eines Buchs, das man ihnen schickt, entscheiden, ob es ihnen gefällt, und dann lernt man sich kennen und dann, ja, entwickelt man vielleicht eine gemeinsame Vision und dann kann man sich für so ein Projekt begeistern. Ich glaube, es hat für sie keine Rolle gespielt, dass ich nicht auf einer Filmhochschule war. Ich hatte auch allerdings, das war wahrscheinlich auch ein Faktor, ziemlich viele Kurzfilme gemacht, die ich umschicken konnte, sodass man auch irgendwie sehen kann, okay, was für eine Art von Film schwebt mir da vor, dass die sich jetzt nicht vollkommen auf ein unbeschriebenes Blatt einlassen.
Im Zentrum des Films steht ja auch ein Künstler, aber auch der wiederum zum Kunsträuber wird. Und der Kunsträuber im Kino ist ja eine sehr romantische Vorstellung. Das ist ja so der Gentleman-Ganove. Was interessiert Filmemacher letztendlich wie Sie an so einer Figur, an jemand, der Kunst klaut? Das ist schon so ein sehr romantischer Zugang, nicht nur zu Kunst, aber auch zu Diebstahl in irgendeiner Form.
Ja, ich finde, der Kunsträuber, ich glaube, das Schöne daran ist, dass im Gegensatz zu jemandem, der jetzt zum Beispiel einfach nur eine Bank überfällt und Geld klaut, ja, kann man so einem Kunsträuber einfach noch ganz andere Ebenen geben, charakterlich. Also gerade, es liegt natürlich nahe, dass er die Kunst in Wirklichkeit liebt, dass er dann natürlich sich dann trotzdem, ja, Schaden zufügt, sozusagen, indem er dann Kunstwerke, die er eigentlich liebt, klaut und verhökert an irgendwelche Oligarchen und weiß, dass die dann für immer und ewig auf irgendwelchen Yachten verschwinden. Und das macht natürlich, finde ich, als Figur ein Kunsträuber spannender als jetzt zum Beispiel einfach ein Bankräuber. Und es ging auch darum, der ganze Film ist auch in so einem recht nostalgischen Look gehalten, da wird romantisiert, haben Sie gut beschrieben. Also es ging schon darum, so ein bisschen so einen zeitlosen Ganoven zu zeichnen.
Regisseur Peter Meister sprach mit mir über seinen Debütfilm Das Schwarze Quadrat. Zu sehen ist die Komödie nächsten Donnerstag in den Kinos. Es ist eine Legende der Filmgeschichte, Sergei Bondarchuks Oscar-prämierte Krieg und Frieden-Adaption von 1966, die es auf eine Länge von 7 Stunden bringt. In der nächsten Woche kommt das Epos als Wiederaufführung in unsere Kinos und Krieg und Frieden ist eine Geschichte aus der Zeit der Napoleonischen Kriege und der selbsternannte Kaiser Napoleon taucht in der Filmgeschichte immer wieder in ganz unterschiedlichen Facetten auf, wie Hartwig Tegeler in seiner Top 5 für uns zusammengefasst hat.
Lust auf den Film?
Heute spielt man die Marseillaise in ganz Frankreich und morgen wird man sie in ganz Europa spielen.
Und später nach der Krönung? Da wird ein Gehrock für mich angefertigt.
Und die Farbe des Rockes?
Grau.
Sir, danken Sie ab.
Nein!
Würden Sie jetzt den Film starten?
Vive la France et vive la Grande Armée!
Platz 5, Being Napoleon von Jesse Hanscher und Olivier Roland, 2018.
Natürlich müsste Napoleon, beharrt der Franzose Franck Samson in einer identitätspolitischen Wolte.
Napoleon doit être incarné par un Français.
Natürlich müsste der Kaiser von einem Franzosen, also ihm und nicht seinem Konkurrenten, den Amerikaner, gespielt werden. Reenactment der Schlacht von Waterloo von 1815 am Originalschauplatz. Die nachstellen, nachspielen, träumen von einer besseren Vergangenheit.
Je n'aime pas beaucoup notre période.
Unser Zeitalter gefällt mir nicht sehr. Ich bevorzuge das Erste Kaiserreich. Und der Amerikaner lästert dieser Möchtegern Napoleon weiter. Der mag zwar eine französische Mutter vorweisen, aber das ist doch kein Hobby, Napoleon zu spielen. Franck Samson, der dann im Casting den Napoleon-Konkurrenten aussticht, ist empört. Mithin die patriotische Verehrung und das ikonografische »Sie funzen«, auch heute noch. Und das universelle wie verführerische Narrativ vom Aufstieg in höchste Höhen und dem anschließenden Fall. Was will man mehr für eine Story?
Platz 4, Napoleon von Abel Gance, 1927.
Winter 1871. Die Jungen in der Kadettenanstalt bei einer Schneeballschlacht. Die zahlenmäßig unterlegene Gruppe stürmt den Hügel der Gegner. Sieg, ihr geborener Anführer, ein schmächtiger Junge, der später der kleine Corse genannt werden wird. Schon in der Anfangssequenz von Abel Gans Napoleon-Stummfilm von 1927 wird das militärische Genie Bonapartes beschworen. In diesem mehr als 5 Stunden langen Schwarz-Weiß-Monumental-Epos entsteht das Bild eines Übermenschen, ausgestattet mit dem unbedingten Willen zur Macht. Dass Abel Gans Film mit dem Italienfeldzug endet, kann als Glücksfall gelten. Denn so blieb dem Schöpfer dieser Heldenfigur erspart, sich auch mit der bitteren Niederlage cineastisch zu beschäftigen. Von der Schlacht, ein verbreitetes Thema im Napoleon-Film, zwischen die Laken. Der Kaiser, der gierige Liebhaber.
Platz 3. Maria Walewska von Clarence Brown, 1937.
Die verheiratete polnische Gräfin Maria Walewska, Greta Garbo, hofft durch die Beziehung mit Napoleon, Polen befreien zu können. Schwanger von ihm verlässt sie den Kaiser, Charles Boyer, weil der aus machttaktischen Gründen die Tochter des Kaisers von Österreich heiratet. Romantisierend, kitschig, schmachtvolle Blicke, elegische Musik, aber auch diese herrlich böse Bemerkung der Polin zum französischen Herrscher, der seine Einsamkeit beklagt.
I am lonely.
Isn't loneliness a small price to pay for power, Sire?
Ist nicht Einsamkeit ein kleiner Preis für all die Macht? Fragt Maria Walewska den jammernden Herrscher, der Tausende und Abertausende für sein Großmachtgebaren opferte.
Napoleon!
Platz 2. Desiree von Henry Costa, 1954.
Auch Marlon Brando gibt in Desiree an der Seite von Gene Simmons diesen großen Liebhaber, der im Separé vorprescht wie zu Pferde auf dem Schlachtfeld.
Desiree, die Erwünschte. Ein wunderbarer Name, er passt zu Ihnen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis ich Sie küsse.
Dann heiratet Napoleon, wieder die gleiche Nummer, aus Machtkalkül diesmal Josephine, denn der Herrscher hat nur die Republik vor Augen, sagt er. Naja.
Ich bin die französische Revolution und ich werde sie zu schützen wissen.
Marlon Brando als Napoleon erscheint, als stamme er aus dem alten Abel Gance-Film von 1927. Ein Mann, ein Held, der keine Grenzen kennt. Und dann das Häufchen Elend auf St. Helena.
Platz 1. Ein gewisser General Bonaparte von Fielder Cook, 1972.
I'm not your prisoner.
Ich bin nicht Ihr Gefangener, Napoleon sagt, dass in trotziger Missachtung der Realität nach der Schlacht von Waterloo nun zum zweiten Mal im Exil auf der kleinen Insel St. Helena.
You held a great deal of power for a very long time.
Sie hatten lange Zeit eine große Macht. Es ist dann nicht einfach, das Kommando eines anderen Mannes zu ertragen, erwidert der britische Bewacher fast mitleidig. Wie wahr? Der Originaltitel des Films lautet Eagle in the Cage, Adler im Käfig. Auf St. Helena wird er sterben, an Magenkrebs. Aus den größten Höhen stürzte dieser Adler ab in die Profanität menschlichen Lebens und Vergehens.
Soweit der Blick auf alles Wichtige aus der Welt des Films für diese Woche. Nach den 16 Uhr Nachrichten hören Sie dann im Deutschlandfunk Kultur, wie digitale Mode entsteht. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.